Expanding Utilities, der IT- und OT-Podcast für die Energiewirtschaft von Atos.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcasts Expanding Utilities. Ich habe heute Herrn Weitz wieder zu Gast, das dritte Mal in unserem Podcast, von den Stadtwerken Herrnhut. Hallo.
Ja, hallo, Herr Walter. Ich freue mich, dass ich wieder hier sein darf. Dankeschön, dass Sie mich eingeladen
haben. Ja, Sie haben ja Ihr Versprechen wahrgemacht. Wir haben in der letzten Episode vereinbart, dass wir ein Gespräch fortführen. Da hatten wir über das Thema digitale Zwillinge und Ihre Perspektive und Ihren Perspektive auf die Nutzung gemacht. Aber interessanterweise, ich steige mal was anderem ein. Und zwar haben Sie gerade im Vorgespräch hier gesagt, wir sind hier auf der Messe eWorld. Da haben wir die Gelegenheit, auch mal vorher ein bisschen zu sprechen. Da haben Sie gesagt, ich weiß nicht, was das mit dem ganzen Schutz soll. Wir können die Sachen sowieso nicht schützen. Also können wir es doch auch direkt sein lassen. Das habe ich jetzt dazu gedichtet. Aber Sie haben gesagt,
das ist nicht ganz so. Aber wir haben ja hausinterne Diskussionen. Und bei diesen ganzen Schutzkonzepten, wenn man sich das bildlich vorstellt, ich kann eine Mauer immer dicker machen und der andere, der die angreift, findet irgendeinen Weg, da durchzubrechen. So, und wenn wir jetzt schauen in unserem Geschäft, wir haben riesige Netze, die liegen irgendwo im Stadtgebiet rum, ja, wirklich bildlich so gesprochen, die sind da irgendwo, die schützt keiner. Gab es bisher keine Not oder keinen Anlass zu sagen, ein Kabel unter einer Brücke muss geschützt werden oder ich muss irgendwie um Schaltschrank Stahlbetonkasten drum bauen, ja, war nicht so. Also muss ich doch davon ausgehen, ich kriege das System als solches nicht geschützt. Also muss ich mich doch dann überlegen, wie kann ich mich vorbereiten auf eine Störung, auf einen Angriff. Und über den Weg bin ich dann dazu gekommen zu sagen, ein digitaler Zwilling, der meine Realität, meine Betriebsrealität abbildet, der auch Daten austauscht mit der Betriebsrealität, der dort auch seine Sensorik und so weiter hat, der kann doch frühzeitig feststellen, hier liegt, wie wir es jetzt auch schon machen, eine Störung vor, in dem Fall dann vielleicht ein Angriff und kann mich erstmal schon mal warnen. So. Mhm. Jetzt so eine Warnung nützt mir nichts, aber wenn ich weiß, dass das passieren kann, kann ich ja sagen, ich denke das vor, auch wieder mit Hilfe des digitalen Zwillings und sage, digitaler Zwilling, was wäre denn, wenn das und das ausfällt? So, und dann kann ich doch so weiterarbeiten und kann mich reinarbeiten, kann sagen, ich habe eine Störung. Dann wissen wir, es gibt immer diese Kaskadengeschichte, damit meine ich, ein Teil, Bauteil fällt aus, das nächste fällt aus, ich schalte irgendwas um, das ist dann nach kürzester Zeit überlastet, dann fällt mir auf einmal das ganze System um. So. Die Dinge kennen wir aus anderen Untersuchungen. Also wofür nützen wir unsere digitalen Zwillinge bisher, was weiß ich, vorbeugende Instandhaltung? Da überlegen wir auch schon, hör mal, die Turbine irgendwie, die surrt da so ein bisschen. Und wenn die ein bisschen mehr surrt, dann müssen wir irgendwie was vorziehen oder eine Revision vorziehen, meine ich damit, oder verändern. Mhm. Und jetzt, also die Denkweise kennen wir schon. Jetzt kann ich ja diese Denkweise nutzen und kann sagen, jetzt habe ich einen Angriff oder eine Störung, die Dritter verursacht hat. Mhm. So. Also, ich kriege sie frühzeitig gemeldet, mein System sagt mir, oh, da passiert was. Und dann muss ich doch das System ertüchtigen, dass es mir entweder von sich selbst Vorschläge macht, was ich tun kann, oder ich kann mit dem System selbst Vorschläge erarbeiten. So. Mhm. Und das ist die Denkwelt, in der ich leben möchte, wo ich auch sage, also ich bin eher reaktiv, jetzt komme ich zurück zu Ihrer Frage.
Ja.
Entschuldigung an den Zuhörer, nach 20 Minuten so nach dem Motto.
Er würde auch gleich noch eine stellen, oder meine Perspektive.
Ja, also ich bin reaktiv, ja, weil ich glaube, wir können nicht alles schützen. Das ist so meine Ausgangsthese.
Jetzt kommen wir mal zu Ihrer Denkweise zurück. Genau, Sie sagen ja, das hätte ich so gerne. Wir haben jetzt innerhalb auch der Messe mehrere Diskussionen über digitale Zwillinge gehabt. Und was man feststellen kann, erstmal, das kann ich Ihnen jetzt schon sagen, das war beim letzten Mal noch nicht ganz so klar für mich, dass ich digitale Zwillinge tatsächlich dafür einsetzen kann. Also wir haben hier am Stand Hitachi, die ein eigenes Instrument dafür hat, zusammen mit Atos dort arbeitet. Wir hatten das Gespräch mit der Amprion, die selber digitale Zwillinge dafür auch durchaus jetzt einsetzt. Ehrlicherweise haben die in unserem Gespräch nicht so viel verraten. Das war so schützenswert. Da musste man so schauen, dass man auf einer politisch korrekten Ebene bleibt. Man will ja auch nicht verraten, was man alles tut. Durften wir übrigens auch nicht sagen, was wir für die alles tun. Aber mir ist dabei eins aufgefallen. Das würde ich jetzt ganz gerne mal als provokative These Ihnen sagen. Ich glaube, die Technik ist nicht das Problem, sondern die politische Durchsetzungsfähigkeit, also die Zusammenarbeit. Wir haben nämlich folgende Situation. Wir haben einmal die These, dass ein großer Zwilling von einem Netz nicht der richtige Ansatz ist, sondern viele kleine, die interagieren. So könnte man das sagen. Aber man muss ja, um eine tatsächliche Sicherheit und einen Ausbau von Sicherheit zu bekommen, interagieren. Da müssen Verteilnetzbetreiber miteinander arbeiten, da müssen andere Player miteinander arbeiten, da muss vielleicht auch die Stadt miteinander arbeiten, etc. pp. Wenn ich mir so die politische Lage und wenn ich mir die Energieversorger, die ja alle Freunde sind, die mögen sich alle, ich weiß, aber anschaue, dann stelle ich mir so ein Projekt im Umfeld auch eines lokalen Stadtwerkes nicht so einfach vor. Das war jetzt provokativ genug, oder?
Ich glaube noch nicht mal, dass es eine Provokation war. Ich würde sagen, das gibt die Wirklichkeit wieder. Wir haben ja im Moment Diskussionen über Bürgerschutz in allen Städten. Und da erleben wir das ja, dass zwischen Freunden wie Feuerwehr einer Stadt, Stadtwerke, Verwaltung und Polizei, dass das da schon nicht klappt. Wenn ich jetzt hier mir das überlege, was Sie beschrieben haben, kann ich nur sagen, ja, das wird so sein. Aber ich sag mal, das darf dann nicht zur Hürde werden. Entweder gibt es dann ein Einsehen der Beteiligten, dass die sagen, ich muss den, der vor mir oder hinter mir steht, mit in meine Verteidigungslinie reinnehmen. Oder es muss dann der politische Druck kommen. Aber ich glaube, dass alle intelligent genug sind, nach frühester Zeit zu erkennen, mein optimiertes System alleine ist wieder anfällig, weil der neben mir kein optimiertes System hat.
Und dann, ja, oder weil der jeweilige Player nicht eingebunden wurde.
Ja. Ich hatte mir sowieso überlegt, in Vorbereitung auf das Gespräch, eigentlich, wenn man vorankommen will mit dem Thema der digitalen Zwillinge und die auch als Schutz einzusetzen, müsste man sich viele Gedanken machen über Standards, die man einsetzen kann, sodass man dann, wenn einer einen Zwilling entwickelt hat, den sehr schnell auf ein anderes, auf eine andere zu schützenswerte Infrastruktur, was weiß ich, anwenden kann. Also, dass man wirklich da nicht jeden Einzelnen entwickeln muss
von A bis Z.
Ja, genau. Ich glaube, das würde uns viel Geschwindigkeit geben. Das würde uns helfen, auch viele mitzunehmen, die heute noch scheuen, viel Geld in die Hand zu nehmen, um einen customisierten digitalen Zwilling für sich entwickeln zu lassen.
Da muss ich Sie ein bisschen enttäuschen. Ich glaube, dass das nicht ohne weiteres funktioniert, weil der Teufel steckt im Detail. Sie müssen in die Datentiefe gehen. Jetzt können Sie natürlich von einem Bauteil, also wir hatten das Beispiel eines Zuges, ne? Hitachi hat so einen Zug gebaut und hat natürlich den digitalen Zwilling direkt mitgebaut. Das können Sie 1:1 nehmen. Sie können aber nicht diesen Zwilling direkt projizieren auf eine andere Zugart. Also Sie können von Bauteilen ausgehen, davon haben Sie alle Informationen. Und ganz wichtig ist dabei die Datentiefe, also die Detailtiefe, wie tief gehe ich denn? Und die müssen Sie festlegen nach den entsprechenden Szenarien. Was wollen Sie denn überhaupt tun? Weil das muss man nämlich auch erstmal kurz sagen. Was will man denn tun? Sie haben also Predictive Maintenance haben Sie gerade genannt. Dafür werden die ja heutzutage schon angesetzt. Aber Ihr Ansatz ist ja eigentlich tatsächlich auch im Security-Fall, also sowohl für die vorbeugende Security als auch dann, wenn es passiert ist.
Ja.
Den Notfallplan zu machen.
Ja, man braucht natürlich eigentlich ein System, das einen so durch die Stufen führt, die man hat. Ne? Dass man sich eben vorbereiten, dass man erstmal sein System nochmal komplett versteht, dass man es überhaupt visualisieren kann, dass man sagt, okay, ich begreife es jetzt auch mithilfe des digitalen Zwillings komplett, dass man die Sachzusammenhänge alle aufgearbeitet hat. Das ist einmal so ein Thema. Das zweite Thema ist dann, dass ich mich quasi trainiere und sage, was kann ich tun, dass mich eine Störung, ein Angriff nicht voll trifft? Ja, vielleicht kann ich auch es nutzen für Erweiterungsideen. Also ich erweitere ein Netz, dass ich dann da schon gleich reinplanen kann. Wie mache ich denn diese Netzerweiterung, um den Rest vielleicht zu stärken? Weil ich weiß, in einem Angriffsfall, wenn A ausfällt, sind wir blank. Dann baue ich mir doch jetzt hier B auf mit dieser Erweiterung. Also auch für solche Gedanken kann ich es nutzen. Und schließlich dann eben auch, um Personal zu trainieren. Das ist ja auch nochmal ein Thema. Was nützt mir das beste System, wenn es keiner anwenden kann und wenn es auch nicht im Notfall anwenden kann? Also das ist auch ein Thema. Es wird dann auch die Organisation, also die Firma, die Company sensibilisieren, wenn ich so Trainings machen würde. Und dann im Fall, dass es passiert ist, muss ich den digitalen Zwilling natürlich als Hilfe haben, um aus dieser Katastrophensituation rauszukommen. Und ich habe einen Riesenvorteil, wenn ich trainiert bin, wenn ich eine Struktur habe, wenn ich weiß überhaupt, was ich tun will, bin ich schon mal schneller. Also ich werde auf jeden Fall schon mal schneller sein. Ich werde schneller erkennen, was passiert. Und wo alle ja Angst vor haben in unserem Geschäft, sind ja immer diese Kaskadengeschichten. Also A fällt aus und ich weiß schon, nach kürzer Zeit fällt B aus, C aus, D aus und das Ding wird immer größer, wie als wenn ich so einen Stein ins Wasser werfe, dann gehen die Ringe und jetzt muss man die ja irgendwie unterbrechen. Und wenn ich da mit dem digitalen Zwilling schon sage, oh, der fällt aus, jetzt kommt der nächste in die Überlast, was kann ich jetzt tun, um da die Überlast runterzunehmen? Wenn es so einfach wäre, irgendwas abschalten. Ja, das wird mir der digitale Zwilling eben geben. Und dann muss man auch sagen, genügt vielleicht hinreichend genau. Vielleicht muss ich nicht alles ganz genau haben, also ich hinreichend genau bin, dass ich überhaupt reagieren kann und meine Reaktion zielgerichtet
sind. Ja, das ist eine Abwägung zwischen Kosten, Risiko, Aufwand und haben wir, glaube ich, häufiger hier in dem Podcast auch schon gesagt, die PS auf die Straße kriegen. Ja. Also wenn ich alles bis zum Detail durchgeplant habe und dann werde ich das Projekt niemals anfangen. Trotzdem bleibt halt immer ein gewisses Risiko, ne? Und dann muss ich ein Risikomanagement machen. Dann muss ich sagen, Risikominimierung gibt es nicht im Übrigen, gibt nur Risikooptimierung. Das ist meine Meinung.
So.
Ja, weil sonst würde ich nicht mehr über die Straße gehen und bei Optimierung gehe ich halt bei der Ampel über die Straße. Aber man hat eben auch, wir haben jetzt gemerkt, auch in dem, bei dem Thema digitalen Zwilling, das geht ja so weit, wenn wir ein Szenario haben, wo sie sagen, okay, wenn das jetzt passiert ist bereits und ich muss jetzt einen Plan haben, wie ich es wieder aufbereite, also wie kriege ich die Störung sozusagen dann wieder hin, wie kriege ich die repariert. Das geht dann so weit, dass ich eigentlich auch die Lieferketten für die Materialien, die ich brauche, im Griff haben muss. Weil wenn dort bereits irgendwas passiert ist. Das kann sein, dass, also wenn ich da schon nicht Zugriff auf den Lieferanten habe, dass der innerhalb einer gewissen Zeit auch liefern muss. Ich muss ja dann mit dem Vertrag haben, dass er sagt, pass auf, ich brauche das Teil jetzt. Ne?
Und das ist eben das, was Sie jetzt sagen, das kriege ich alles raus, wenn ich das trainiere.
Das stimmt. Wenn es ja,
so,
ja.
Dann kann ich nämlich sagen, wie steht der Einkauf dazu? Gibt es ein Materiallager? Ne? So, sind die Leute, stehen die zur Verfügung? Ja. Was ist mit den Subunternehmern, die ich vielleicht habe?
Genau.
Mit meinen Dienstleistern? Wie binde ich die ein? Wie komme ich überhaupt schnell an die ran? Und so weiter. Ne? Ich sag mal, wenn Sie über das große Thema denken und sagen, und später müssen alle mehrere Stadtwerke und die Verteilnetzbetreiber zusammenarbeiten, dann kann man ja auch sagen, man kann ja auch mal so Daten miteinander teilen, wer hat denn wo welche Ersatzteile liegen.
Zum Beispiel.
Und wer kann in dem Katastrophenfall helfen. Und dann kommt die Tücke im Detail, dann findet man nämlich in einem Training raus, dass Ersatzteil A heißt bei dem einen C und bei dem nächsten D. Das heißt, selbst wenn man den anruft und sagt, ich brauche das, erkennt er gar nicht, dass der das hat. Also da müsste man auch harmonisieren und so weiter. Und Sie sehen, umso weiter wir darin einsteigen, werden wir immer neue Ideen haben, werden besser vorbereitet sein. Und das heißt, alle Reaktionszeiten im Störfall, im Angriffsfall, die wir haben, um auf diese Aktion zu reagieren, würden kürzer werden. Mhm. Und das ist unser Vorteil.
Ist das denn nicht eine Verbandsfrage als Verteilnetzbetreiberfrage?
Ja gut, der Verband ist ja eigentlich der Vertreter der Mitglieder und die Mitglieder müssen eben das sagen, dass sie das wollen. Und dann ist doch eigentlich in Deutschland das so geregelt.
Ja, so ist meine Sichtweise. Falsch?
Nee, die ist richtig.
Das war also. Wir können im Podcast jetzt nicht sehen, welches Lächeln auf Ihren Lippen gerade ist. Ja, das ist natürlich nicht so. Also
ja, deswegen. Ich will nochmal vielleicht auf meine Denkweise zurückgehen und dass man nochmal versteht, welche Chancen eigentlich hinter so einem digitalen Zwilling und wenn man den im Grunde genommen für so eine vorsorgende Angriffsabwehr nutzt oder auch dann im Angriffsfalle später, um sich zu einfach besser aufzustellen und wieder in eine Recovery-Situation reinzukommen. Ja. Also ich komme ja aus dem American Football, habe ich ja glaube ich schon mehrfach gesagt. Und da ist es auch so, ich schaue mir meine Gegner natürlich vorher an und will vorbereitet sein und schaue, was tun die und was ist möglich und welche Gefahren haben die und für mich, für mein Spielsystem, welche Gefahren meine ich damit? Und wenn ich die analysiert habe, dann gehe ich auch als Trainer hin und überlege mir Abwehrmaßnahmen oder analysiere deren Schwächen, damit ich wieder darauf reagieren kann. Und jetzt kurz, was ich sagen will, das alles tue ich ja nur, weil in der Schrecksekunde, dass der andere mir im Spiel einen guten Spielzug in das Spiel hineingibt und ich vielleicht einen Punkt kassiere, muss ich ja handlungsfähig sein. Und umso besser ich mich vorbereitet habe und meine Mannschaft darauf vorbereitet habe, umso handlungsfähiger bin ich. Und diese Denke, die missbrauchen wir jetzt auch. Das ist für Unternehmen nicht eine typische Denke. Wir haben immer so Null-Fehler-Hypothese, Ingenieurs, alles funktioniert, es geht nichts kaputt. Da hat keiner drüber nachgedacht aktiv, was ist, wenn was kaputt geht. Mhm. Ja, natürlich denken da Leute drüber nach, aber das ist nicht die Prägung. Aber ich habe eine andere Prägung eben durch meinen Sport, dass ich sage, ich muss mir Gedanken machen, wenn ich zurückliege, wenn ich vielleicht knapp vorm Verlieren bin, ist das in meiner Sportart möglich, noch innerhalb von 2 Minuten alles zu drehen. Und das ist auch das, was ich sagen würde. Ich muss in der Lage sein, wenn ich angegriffen wurde, kann ich jetzt ganz kurzfristig
mich verteidigen,
das Thema drehen, mich wieder in Ordnung bringen. Ja, ich musste gerade grüßen, deswegen war ich so ein
bisschen stocken. Ja, wir sitzen hier in so einem Glaskasten. Also wir fühlen uns auch beobachtet. Das ist auch in Ordnung. Wir haben auch Zuhörer und die winken uns zu. Das ist schon eine schöne Situation. Digitaler Zwilling reicht aus meiner Sicht nicht ganz aus, weil wir haben natürlich die Möglichkeit, den zu verstehen. Wir können die Spielzüge planen, beziehungsweise wir sehen vielleicht den Gegner, wir verstehen mehr, aber wir müssen natürlich auch den Fall erkennen. Also aus meiner Sicht, ich will darauf hinaus, ohne Perimeterschutz, also ohne Mechanismen, dass die Anlagen ausgestellt wird. Das geht es nicht.
Also OT-Security und Perimeterschutz, die hängen zusammen. Ja. So, das muss sein. Wir haben ja auch bei den Angriffen so eine Schichtung. Ja, es gibt so vielleicht den Gelegenheitstäter, will ich jetzt mal so erfinden, den benenne ich jetzt so, ja, der geht vorbei und sagt, komm, da kann ich mal gucken, ob ich das Kabel rausziehen kann oder ich schmeiß da mal irgendwas in so eine Schaltanlage rein, weil die offen steht, finde ich lustig, ja, also ich habe den, da mache ich viel mit Perimeterschutz, den wehre ich ab, aber dann habe ich ja vielleicht sogar den politisch Motivierten oder den aus dem Ausland Motivierten, der wirklich ein Angreifer ist, der Profi ist. Und ich glaube, der wird uns so herausfordern, dass der normale Perimeterschutz für ihn überhaupt kein Hindernis darstellt. Also der Profi, der
naja, der, das ist ja zunächst mal die Abwehr. Aber wenn er dann drin ist, dann muss ich ja wissen, was mache ich dann? Also das ist, ich muss ja vor allen Dingen erstmal wissen, dass er drin ist. Ne?
Ja, aber da hilft mir der digitale Zwilling auch. Wenn er eine Abbildung ist, eine wirklich, die auch im 1-zu-1-System sich die Daten immer wieder aus der realen Welt holt und die einspielt, merkt er ja, quasi wie eine Messvorrichtung, um das mal zu banalisieren, merkt er ja, da stimmt was nicht. Das heißt, wenn ich dann auch etabliert habe, dass dieses, nicht nur das System es versteht, da stimmt was nicht, sondern dann auch ein Meldemechanismus losgelöst wird, habe ich die Chance, frühzeitig bei einem Angriff schon ganz vorne mit dabei zu sein. So, also ich merke, oh, da ist eine Anormalität. So.
Und zwar kein Hase, sondern tatsächlich jemand. Ne? Die Fehlerdame müssen wir nämlich auch reduzieren.
Genau. Ja, und das, sag ich mal, das sind alles so Chancen. Und dann sehen ja, umso tiefer wir jetzt im Gespräch auch in das Thema reinkommen, ist sehr facettenreich. Da kommen wir aber auf was Sie am Anfang gesagt haben. Neben Kosten, Komplexität, muss ich vielleicht irgendwo auch die Untersuchung abbrechen und sagen, ja, also da kann ich jetzt nicht noch tiefer reingehen, dann verlieren wir uns im Detail. Oder können wir vielleicht sogar durch KI-Einsatz diese Details und diese Flut der Daten so strukturieren, dass wir als Menschen, also ich mit meinem kleinen Gehirn, das noch verstehe und auch erkenne, da ist eine Gefahr überhaupt. Also wir müssen dann auch überlegen, welche neuen Handwerkszeuge haben wir, die uns helfen, die Datenflut zu strukturieren, zu erkennen. So, und da kommt das dann alles zusammen, was wir hier gerade besprechen.
Ich bin ja ein Freund von Anfang, also klein anfangen und dann größer werden. Natürlich bedarf es auch der bei dieser Art der Gefahrenlage natürlich auch erstmal eine vernünftigen Planung und eine Übersicht, damit man überhaupt weiß, wo man anfangen kann. Aber man muss irgendwo anfangen. Also ohne geht's nicht. Und bei dem Perimeterschutz ist natürlich die Frage nach der Erkennung, aber auch nach den Reaktionen danach. Und da muss natürlich auch, da ist ja nicht nur die Leitstelle, sondern da muss im Zweifelsfall auch jemand da sein, der das sieht und dann die Maßnahmen entsprechend koordiniert. Das kann auch KI unterstützt sein. Aber das muss natürlich dann auch tatsächlich passieren, ob da jetzt jemand hinfährt, ob man da eine Drohne hinschickt, ob man, ist ein Spaß jetzt, das Gelände unter Wasser setzt und den schwimmen lässt. Also ich meine, also irgendein Knopf sozusagen drückt. Und dann die Frage danach ist, wenn der Schaden entstanden ist, dann muss dann wieder der digitale Zwilling dann helfen, das Recovery sozusagen zu machen. In Berlin war es, glaube ich, auch wegen der Temperatur und den Kabel ein bisschen schwierig, das Ganze hinzubekommen. Die haben physikalische Schwierigkeiten gehabt.
Ja, das kommt ja noch dazu.
Herr Weitz, wir haben ja heute eine kurze Episode nur, aber da ich das so genieße mit Ihnen,
oh Gott,
erlaube ich mir, die Brücke zum nächsten Thema und vielleicht zu einer weiteren Episode zu machen. Sie sind übrigens frei zu sagen, ich habe keine Lust mehr, Ihnen zu sprechen.
Sie haben Pech, Lust habe ich immer. Die Frage ist, ob sich das dann noch einer anhören will. Ja.
Unsere Zuhörerzahlen sind sehr hoch. Also unsere Episoden haben eine sehr hohe Hörerquote. Also da können wir stolz drauf sein.
Ja, klasse.
Und zwar, hier auf der Messe war ein Thema, was mich tatsächlich so ein bisschen fasziniert hat und wo ich gesagt habe, Mensch, das hatte ich noch nicht auf dem Schirm. Ich habe natürlich so getan, als wüsste ich das alles. Und zwar ging es darum, dass die Quantencomputer jetzt gerade, also die Anzahl der Quantencomputer, wird ja immer mehr. Ne? Wenn ja immer viel, viel mehr und werden auch wegen der KI und der Ressourcenbedarf wird immer größer und so weiter. Es hat viele, viele Auswirkungen. Ich will auf einen hinaus und zwar, in unserer Zeit oder in meiner Zeit war das so, wenn wir über Verschlüsselung gesprochen haben, mein Professor hat mir das so erklärt, als ich angefangen habe. Er hat gesagt, pass mal auf, wenn du was verschlüsselst, dann muss das so sein, dass du das nicht wieder entschlüsseln kannst. Das bedeutet, er hat das immer mit dem Fleischwolf gemacht, wenn du ein Schwein in den Fleischwolf packst, kommt da Met raus und das Met kriegst du nie wieder zum Schwein. Jetzt hatte ich heute die Episode mit CryptoVision, die Dame, Julia Zimmermann, die hat mich angeschaut und hat gesagt, ja, das war mal, mit den Quantencomputern kommen wir wieder dahin, dass wir die Verschlüsselung wieder hinbekommen. Sie hat eine Zahl sogar gesagt. In 2030 sind wir so weit, dass das Bild, was du da gesagt hast, nicht mehr zählt. In Konsequenz hat sie gesagt, jetzt müssen eigentlich alle anfangen, ihre Smartcards, ihre Zutrittskarten, ihre Algorithmen und so weiter anzupassen. Und vielleicht machen wir daraus nochmal eine Perspektive von Ihnen in der nächsten Episode.
Ja, denn das Thema ist in den Unternehmen ja schon angekommen.
Ach.
Noch nicht in der Tiefe, auf einem anderen Niveau, noch nicht mit dem Bewusstsein, dem Verständnis, dass das so extrem möglich ist. Aber ich würde sagen, ja, das ist ein schönes Thema.
Da können ich würde Sie dann auch wieder provozieren und sagen, Sie sind nicht vorbereitet. Und dann sagen Sie wieder, doch.
Ja, lieben Dank, Herbert.
Ja, war jetzt mal eine Freude. Vielen, vielen Dank.
Bis dahin, Glück auf.
Auf.
Expanding Utilities, der IT- und OT-Podcast für die Energiewirtschaft von Atos.